Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. In den letzten Ausgaben haben wir an dieser Stelle ja über die neuesten Filme aus Cannes gesprochen und dabei auch über den deutschen Erfolg der Regisseurin Mascha Schilinski und ihrem Werk In die Sonne schauen berichtet. Heute, da blicken wir mal zurück auf einen, der für die meisten Kinofans, auch für die in Cannes, für das größte Genie des deutschen Films gilt. Rainer Werner Fassbinder.
Wenn ich 60 werden sollte, dann werde ich mit 60 wohl immer noch Filme machen und das mit sehr viel Spaß.
Rainer Werner Fassbinder wurde am 31. Mai 1945 geboren und starb mit nur 37 Jahren in München. In dieser sehr kurzen Zeit, da schuf er ein Werk, das bis heute atemlos macht. 44 Filme, 25 Theaterinszenierungen, 17 Stücke hat er geschrieben und etliche Hörspiele produziert. Die New York Times nannte ihn den bedeutendsten europäischen Regisseur seiner Generation. In Frankreich gilt er als deutscher Balzac, in Italien bis heute als deutscher Pasolini. Und in Deutschland, da blieb er umstritten. Vielleicht, weil er ja so kompromisslos war. Fassbinder hielt diesem Land den Spiegel vor. Seine Filme handeln von Verdrängung, von Opportunismus und bürgerlicher Heuchelei. Und sie speisen sich, wie er selbst sagte, aus seiner Kindheit.
Alles, was man macht, das ist eine Zusammenstellung von Erfahrungen, die man gemacht hat. Natürlich sind auch die Erfahrungen, die ich als Kind, als Jugendlicher in der Schule, im Elternhaus, wo auch immer gemacht habe, sind in den Filmen irgendwie drin. Auch wenn zum Beispiel in den Filmen, die ich gemacht habe, keine Kinder vorkommen. Das heißt nicht, dass die Erfahrungen, die ich in der Kindheit gemacht habe, in den Filmen nicht drin sind. Vielleicht würde das jemand so interpretieren, dass es eine Kindheit gewesen ist, die man nicht als Kindheit im normalen Sinne sehen kann.
Früh war er beeinflusst von den Melodramen eines Douglas Sirk und verfeinerte daraufhin seine Filmsprache und rückte die sogenannten kleinen Leute ins Zentrum. Fassbinder schilderte ihre Sorgen, ihr Scheitern, ihr Überleben. Und seine wichtigste Schauspielerin und Verbündete dabei war Hanna Schigula. Mit ihr drehte er Effi Briest, Lili Marleen, Berlin-Alexanderplatz und Die Ehe der Maria Braun. Das Porträt einer Frau, die sich durch die Trümmerjahre kämpft, kühl, elegant und getrieben.
Wie lange sind Sie eigentlich verheiratet?
Ich bin verheiratet.
Nein, ja bloß. Viele haben es aber nicht gehabt von Ihrer Ehe, oder?
Doch, einen halben Tag und eine ganze Nacht.
Ich habe diese Woche Hanna Schigula getroffen, um mit ihr über Rainer Werner Fassbinder zu sprechen und wollte zuerst von ihr wissen, was ist denn das erste und das letzte Bild, das sie von Fassbinder in ihrer Erinnerung trägt?
Naja, also das erste Bild, was mir in den Sinn kommen könnte, war natürlich in der Schauspielschule. Wir kannten uns ja schon aus diesen Anfängen.
Wie würden Sie das beschreiben? Was war das Faszinierende an seiner Persönlichkeit? Und hat sich vielleicht auch die Faszination mit der Zeit, wie Sie sich kannten, mit Ihrer Bekanntschaft, Freundschaft, Beziehung verändert?
Nein, hat sich nicht verändert. Es war eine Beziehung ohne Worte. Also ist ja sehr seltsam eigentlich. Also er hat behauptet, er könnte sich an kein privates Gespräch erinnern. Ich kann mich schon erinnern, aber... Also es hat für ihn, hat ihn selbst auch gewundert. Da war so wie eine Art Tabu zwischen uns. Vielleicht auch aus der Angst, wenn wir jetzt zu sehr uns ausschütten, dann gehen wir auseinander.
Wie haben Sie das eigentlich empfunden, jetzt wenn ich so Erinnerungen von Regiekollegen heute lese, von einem Dominik Graf, von Christoph Hochhäusler, die sagen, das ist so ein Gigant und selbst wenn wir uns nicht zu ihm verhalten wollen, müssen wir uns zu ihm verhalten. War ja für Sie auch schon damals der Gigant? Wussten Sie, dass das wahrscheinlich ein Stück deutscher, vor allem Filmgeschichte ist, an der Sie mitarbeiten?
Ja, irgendwo hat man das gespürt. Das ist jemand, den kann man mit normalem Maß nicht messen. Gigant, wie weit das? Ja, der Ausstoß an Kreativität war von Anfang an gigantisch. Also das war ja geradezu ein Schrittmacher für die ganze Produktivität nachher des deutschen Films. Weil sich alle gesagt haben, was, der macht schon wieder, jetzt macht er schon den dritten Film dieses Jahr. Und das hat die alle beschleunigt.
Mhm. Ja, das war ein Arbeitstier. Hat er sie dann auch gezwungen zum Arbeiten, wenn Sie sagen beschleunigt? War das ein Druck, den man dann auch irgendwie mitmachen wollte?
Nee, also ich habe beim Filmemachen sehr wenig Druck bei ihm empfunden.
Interessant.
Also ich fand das immer alles, ging alles ungeheuer leicht vor sich. Ich spreche jetzt nicht von dem hinter den Kulissen. Das war ich jetzt weniger betroffen, weil ich mich hinter den Kulissen nicht so viel aufgehalten habe. Ich hatte da meine Maskenbildnerin, mit der ich auch befreundet war. Und dann haben wir es uns immer schön gemacht in irgendeinem etwas entlegeneren Eckchen. Aber ja, der Druck von ihm, aber das war kein Druck in dem Sinn, ich muss jetzt noch, sondern er hatte beim Drehen immer etwas von einem, früher hat man die Eintänzer genannt, man würde vielleicht sagen Choreografen. Also er hat die Szene eigentlich so einem vorskizziert, leicht ironisch immer, weil das für ihn selber auch eine lustige Situation eigentlich war. Also insofern, er wollte schon etwas ganz Präzises, das hat aber immer das, was er im Bild haben wollte, betroffen. Das war für den Kameramann hauptsächlich. Der sollte sehen, also er wusste von vornherein, er hat eigentlich schon Schnitt gedreht. Ich habe beim Fassbinder nicht erlebt, dass der eine Szene, ja, später vielleicht, wenn da viele beteiligt waren, dass der die 5, 6 Mal gedreht hätte und dann zur Sicherheit machen wir noch eine und dann machen wir noch aus der Perspektive und dann noch aus der. Nee, das gab's bei ihm am Anfang überhaupt nicht. Der hat genau das gedreht, was er im Bild, was er nachher schneiden wollte. Und deshalb, aber man muss dazu auch sagen, das war noch zu einer Zeit, wo das Material sehr teuer war. Also Filmmaterial war einfach teuer, kostete viel zum Kaufen und vor allem das Entwickeln. Dann jetzt heute kostet das ja nichts mehr. Aber das war natürlich auch, wie das immer so ist, wenn es nicht x-beliebig oft sein kann, dann konzentriert sich und kristallisiert sich in dem Moment etwas und es ist dann wie im Leben. Man kann ja auch nicht sagen, also gut, ich fange mal nochmal von vorne an. Das hat mir jetzt gar nicht gefallen, wie wir jetzt angefangen haben. Fangen wir nochmal von vorne an, könnte ich jetzt mit Ihnen sagen. Aber weil ich jetzt weiß, dass das aufgezeichnet wird. Aber sonst wäre das ja ganz blöd.
Ja, fürs Radio, wir können nicht zurückspringen, wir können schneiden, aber nicht zurückspringen.
Ja.
Er hat sie ja immer so in zentrale Rollen besetzt in seinen Filmen und jetzt haben Sie beschrieben, wie er im Prozess des Drehens war, aber hat er mit Ihnen über diese Rollen gesprochen? Saß er vor dem Dreh mit Ihnen zusammen?
Nein.
Hör mal zu, das will ich erzählen, das könntest du mir...
Gar nichts? Nein.
Und das wollten Sie auch nicht?
Ich wollte das gar nicht, ne. Also ich habe das nicht gebraucht. Ich fand das spannender so, also... Dadurch habe ich mich auch dann nicht verpflichtet gefühlt. Also ich habe das als Freiheit empfunden, dass er mir zwar sehr präzise gesagt hat, wie ich mich von einer Position zur anderen bewegen sollte. Er hat auch keinen Tonfall vorgegeben. Deshalb hat er das alles vielleicht auch so etwas überspitzt, dann so halb karikiert einem vorgemacht. Es ging ihm wirklich... Er hat ja Filme machen durchs Filme schauen gelernt. Von den Filmakademien ist er ja nicht angenommen worden. Zweimal, glaube ich, hat er es probiert. Zu meinem Glück, weil wir haben uns ja auf der Schauspielschule getroffen. Da ist er eigentlich nur hingegangen, weil er sich dachte, ja, wie überbricke ich das jetzt? Und hat aber schon während er dort auf der Schauspielschule war, immer davon gesprochen, er macht Filme. Diesen und den und dann und noch und noch.
Jetzt waren ja Frauen immer zentral in seinen Filmen. Wie würden Sie, Sie kennen ja auch die Filme, Sie haben sie auch gesehen, Fassbinders Blick auf Frauen beschreiben? Hat er da Illusionen zerstört? Welche geschaffen? War er vielleicht ein Protofeminist?
Ein Protofeminist würde mir jetzt, ja, also zumindest er selber, also ich sage jetzt mal, was er selber dazu gesagt hat. Er hat gemeint, Frauen... Also ich denke, Frauen sind ja so Vasen, die Gefühle hochkommen lassen und auch ausdrücken wollen. und auch miteinander drüber reden, was für Männer sehr ungewöhnlich ist. Und das hat ihm sicher schon mal interessiert. Und dann, ich würde ja sagen, Maria Braun war eher er als ich.
Ah ja.
Also er hat sich in eine Frau hinein projiziert.
Um dann einen Teil der deutschen Geschichte zu erzählen, ja, wie er ihn dann erzählen wollte.
Ja, und er hat ja auch viel Filme von Douglas Sirk gesehen. Der hat ja auch gerne Frauen genommen. Wir haben darüber eigentlich nie geredet. Aber ich vermute das, dass er sich eine Frau, also er hat ja am Anfang von Maria Braun, jetzt kommt's mir wieder, was er gesagt hat, das ist eine Frau ohne Wenn und Aber und Vielleicht. Und das passt aber eher auf ihn, finde ich.
Ah, ja.
Er war ohne Wenn und Aber und Vielleicht. Also er hat, er wollte auch den Irrtum gar nicht ausschließen, sondern er hatte da ein sehr komplexes Verständnis von dem, was Wahrheit sein könnte. Und da haben wir uns eigentlich auch getroffen, ohne dass wir da je drüber geredet hätten. Also für mich war auch Wahrheit immer schon das, aber das Gegenteil stimmt auch.
Was ich interessant finde, ist, dass wenn man über das Verhältnis von Ihnen zu Fassbinder liest, auch in Publikationen, das Wort Muse kommt häufig vor. Aber
ja,
wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch eine Zuschreibung ist, mit der Sie nicht so viel anfangen können,
doch,
oder doch?
Durchaus.
Und inwiefern?
Ja, weil Muse war für mich immer die Inspirationsquelle von etwas, was entstanden ist. Die Muse war das Gefäß, in die das reingeflossen ist. Also das ist, die war selber jetzt nicht kreativ in dem Sinn, aber sie war Gefäß.
Und Sie waren das Gefäß für Fassbinder?
Ja, ja. Also nicht nur. Er hat ja auch nach mir sehr viele Filme noch mit anderen Frauen gemacht. Carstensen und Eva Mattes, ja, und die Irm Herrmann. Die waren, Frauen waren für, er hat sich wahrscheinlich ganz gerne durch Frauen ausgedrückt. Er hat ja auch als Kind, hat ihm die Mutter Puppen zum Spielen gegeben. Der ist in so einem kulturell überlastigen Haushalt aufgewachsen. Ja, da waren Romanbücher, waren da seine Bilderbücher. Also Abbildungen von, was weiß ich, Rembrandt. Und ja, Rembrandt ganz stark. Es kommt ja in Berlin-Alexanderplatz sehr durch. Der hatte die Kulturgeschichte jetzt nicht systematisch auf der Schulbank gelernt. Da ist er ja überall frühzeitig abgegangen, sondern der hat das sich selber rangezogen aus der Malerei und natürlich auch Musik und natürlich viele Filme gesehen, aller Art. Also nicht nur die hohen Kulturgutfilme, sondern auch Western und, naja, Sie wissen ja besser Bescheid, ich sehe sie immer.
Trash, also er war natürlich ein hoher Cinephiler, was, ja eigentlich, ja, was wir eigentlich aus Frankreich kennen,
ja,
in der Form.
Aber er hatte eben das, was mir schwer gefallen ist und wo ich eigentlich mir immer dachte, aha, interessant, wie der Junge das alles, für das alles so offen ist. Ich hätte bei manchen Sachen so ein bisschen die Nase gerümpft, ist doch Kitsch oder so. Aber das ist eben so dieses kulturell hochgezüchtete, und er hat ja da irgendwann den heißen Mix draus gemacht.
Hm.
Also er hat auch Kitsch nicht verachtet.
Was und ja auch nicht schlimm ist, eigentlich hat es ihm nur geholfen.
Nee, also ich meine, ich bin jetzt immer noch kein Liebhaber von Kitsch. Gibt der richtige Liebhaber, ne?
Ja, das stimmt.
Aber
das stimmt.
Die auch Intellektuelle sein können. Aber das, da so weit geht's nicht, aber ich finde, es gehört zum Menschsein dazu.
Sie haben ja nach Fassbinder mit so vielen Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet. Würden Sie sagen, niemand arbeitet so wie er? Gibt es etwas, wo Sie sagen, Sie waren auf so vielen Sets und vor so vielen Kameras?
Niemand arbeitet so schnell wie er. Also die Schnelligkeit in dem Sinn von traumtänzerisch fast. Also da gab's, er hat im Zweifel keine Tür geöffnet, während er gedreht hat.
Und das hat sie aber dann wieder, ich will wieder zurück zum Druck kommen, das war etwas, womit sie sich arrangieren konnten?
Ja, das fand ich gut, weil ich habe eigentlich unter meiner hochgedrehten kulturellen Spannrahmen. Man muss zweifeln, das kam ja alles über Brecht, ne? Lob des Zweifels und alles, da hat er sich gar nichts drum geschert. Mhm. Also Zweifel war nicht produktiv beim Drehen und deshalb kam der auch nicht hoch. Und außerdem hat er oft, also des Öfteren, oder vielleicht hat es nur ein oder zweimal gesagt, ist egal, bei mir hat das gesessen. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, erstens? Er wollte damit sagen, ja, heute sage ich so und morgen sage ich so. Das heißt aber nicht, dass das eine wahrer ist als das andere. Es ist nur eben aktueller. Und damals fand ich das aber alles befreiend, weil wir waren ja so erzogen, dann, also mit dem Zweifel alles abzuklopfen. Das war auch die Kulturskepsis, die ja nach dem Dritten Reich und sozusagen mit der schwarzen Milch, die haben wir ja auch getrunken von der schwarzen Milch, die ist uns sozusagen von klein auf, haben wir die drin gehabt. Und er sicher auch, aber er hat das dann, alles eben immer in diesem typischen Fassbinder-Mix einverarbeitet und hat nicht jetzt im Vorhinein schon Prädikate ausgegeben und sich Tabus gesetzt.
Kehren Sie eigentlich wieder zurück zu den Filmen? Schauen Sie sich das nochmal an oder ist das jetzt ein Kapitel in Ihrem Leben und abgeschlossen?
Also da müssten Sie mich jetzt fragen, ob ich mir heute kommt ja so einiges, glaube ich.
Ja.
Ungern, aber doch, vielleicht würde ich, also ich schaue mal jetzt, weil ich habe ja noch so einiges, wenn ich nicht so angeschränkt bin jetzt, schaue ich es mir an. Ja, es wäre ja eigentlich blöd, wenn ich nicht reingucke. Es ist ja nochmal, wann kriegt man so ein Anschauungsmaterial nochmal von dem, was war?
Für viele ist das immer noch die Speerspitze dessen, was das deutsche Kino nach dem Zweiten Weltkrieg produziert hat. Sie, die ja auch mit jüngeren Regisseuren immer noch zusammenarbeiten, haben Sie das Gefühl, jemand wie Fassbinder als Mensch, aber auch als Künstler fehlt?
Ja, ja. Also ich wüsste jetzt niemanden, der so hefemäßig gewirkt hat in dem Kulturteig, wie ja. Er. Also egal jetzt, ob man ihn abgelehnt hat oder ihn bewundert hat oder ihn oder ob man ihn sozusagen mit einer Prise Vorsicht genossen hat. Aber er hat einfach sehr viel, das hat immer in dem Ganzen, beim Backe-Backe-Kuchen der Kultur hat er eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Würde er die heutigen Filme, die so entstehen, mögen? Vielleicht eher nicht.
Er hat ja auch sehr Gegenteiliges von ihm geschätzt. Also auch die Schlöndorff-Filme, die waren ja nun nicht gerade vom Fassbinder beeinflusst. Die haben sich gegenseitig durchaus geschätzt, die beiden. Aber das kam auch daher, weil der Schlöndorff einer der ersten war. Also der hat ihn ja schon mal besetzt, damals als Baal. Also da hat er ihn eigentlich wirklich erkannt. Der Schlöndorff hat ihn erkannt.
Auch als Schauspieler, ne? Als
ja,
Körper.
Und auch was er eigentlich, ja, als Schauspieler und auch das, was eigentlich sein Genie ausgemacht hat, nämlich dieses Unmäßige.
Wenn Sie ihm heute noch einmal begegnen könnten, was würden Sie ihm denn sagen?
Rainer, machen wir doch endlich das, wovon wir schon mal gesprochen hatten. Und das war, dass er gesagt hat, weißt du, das war so, das war nach dem Film, das war der Film Despair.
Ah.
Despair, ja. Der hatte ja, das war für ihn eine große Enttäuschung. Da hatte er gedacht, das ist der Durchbruch. Aber diese Art von Kino wollte man von ihm irgendwie nicht sehen. Diese Schizophrenie, zu der er sich damals schon so prädestiniert empfunden hat. Also das war für Fassbinder schon ein sehr heißes Thema. Aber der Film kam nicht an, wohingegen Maria Braun, sofort irgendwie gezündet hat. Und da hat er zu mir gesagt, weißt du, den nächsten Film, den machen wir ganz anders. Da miete ich ein Haus und dann schreiben wir den Film jeden Tag und zwar zusammen. Da bist du nicht nur Schauspielerin, sondern du entwickelst das mit mir. Und das Thema, da hat er gesagt, kauf dir mal von Unika Zürn Der Mann im Jasmin, das war auch eine Schizophrenie-Geschichte. Ja. Und da habe ich mich natürlich unheimlich viel, nachdem er mir gesagt hat, ja, und das da kannst du viel dann reingeben, auch eigenes. Also das wäre unser erster Film gewesen zusammen, zu dem es aber nicht kam. Und zwar deshalb, weil vorher sein Geliebter sich umgebracht hat und dann hat er ein Jahr mit 13 Monaten gedreht und dann war er eigentlich auch schon selber verloren. Hm. Ausgegangen sind wir, welches Bild mir da in den Sinn kommt. Ich habe so ein Bild bei mir hängen, sogar. Das war unser letztes Bild. Da sind wir in Venedig auf dem Filmfestival auf diesem langen Steg entlang gegangen, hin und zurück. Und das war eine sehr schöne Stimmung zwischen uns. Wir haben gar nicht viel geredet, aber es war, und jemand hat da wie wild fotografiert. Ja, eine hat uns dabei begleitet. Sind alles ganz schöne Bilder geworden. Ja, das war das Bild.
Hanna Schigula erinnerte sich für uns an Rainer Werner Fassbinder, der heute 80 Jahre alt geworden wäre. Filme wie Die Ehe der Maria Braun oder Lilli Marleen sind aktuell in der Arte Mediathek zu sehen. Zu Beginn dieser Woche ist ein großer Chronist unserer Zeitgeschichte gestorben, Marcel Ophüls. Der deutsch-französische Regisseur war Sohn des berühmten Max Ophüls, auch Oscar-Preisträger war er, aber vor allem ein unbequemer und klarsichtiger Fragensteller. Geboren wurde Marcel Ophüls 1927 in Frankfurt, er floh dann mit seinen Eltern vor den Nazis erst nach Frankreich und dann in die USA. Also ein Leben zwischen Ländern, zwischen Sprachen, zwischen Zeiten. Und vielleicht war es genau diese Zwischenposition, aus der er heraus sein beeindruckendes dokumentarisches Werk geschaffen hat. Ein Werk, das Mythen dekonstruiert, das unbequeme Wahrheiten ausgräbt, das Zeitgeschichte sehr persönlich macht. 2015, da bekam er die Goldene Kamera der Berlinale und stand da auf der Bühne, 88 Jahre alt, witzelnd und hellwach, sagte er über seinen Beruf:
Wann klopft das Schicksal an der Tür? Wann ist man plötzlich berufen, einen Film zu machen über Gerechtigkeit oder den Mangel an Gerechtigkeit? Weiß Gott, große Themen. Ist da jemand, der einem das von oben sagt, das muss jetzt gemacht werden? Nein, ich glaube, solche Sachen bestehen aus vielleicht einer Reihe von Zufällen.
War es denn wirklich ein Zufall, wie er hier behauptet hat, oder vielleicht eine Notwendigkeit, dass Marcel Ophüls hinter der Kamera angetrieben worden ist? Als Sohn eines Spielfilmregisseurs hätte man sich ja was anderes, eine andere Karriere vorstellen können. Doch sein Weg war ein ganz anderer. Bei mir im Studio ist jetzt Filmkritikerin Anke Lewicke. Anke, und wir wollen gemeinsam noch einmal auf dieses Leben und auf die Filme von Marcel Ophüls zurückschauen und vielleicht auch darauf, was seine Arbeitsweise heute noch so besonders macht. Und Anke, Ophüls, der war ja sehr umtriebig. Wir haben ihn immer wieder getroffen. Er war auch seltener Gast in Deutschland gegen Ende seines Lebens, aber er kam immer wieder. Regelmäßig war er natürlich in Saarbrücken beim Filmfestival, das ja den Namen seines Vaters trägt. Und ich erinnere mich dort an ihn, wie er eigentlich mal gut gelaunt war und diese Treffen mit den Nachwuchsfilmemachenden, die haben ihm Spaß gemacht, wie begeistert er war, auch wie viel Aufmerksamkeit er da bekommen hat, dass Saarbrücken auch so ein schöner Inkubator ist für ein neues Kino. Und er trug damals immer so eine rote Kappe auf der stand, bitte finanziere meinen nächsten Film. Also er wusste schon, ja, diese Ironie, diese Entspanntheit, das prägte die Auftritte, so wie ich ihn erlebt habe. Wie du denn?
Ja, ähnlich. Also ich war damals dabei, als er 2015 die Berlinale-Kamera überreicht bekommen hat. Und ich fand diese Dankesrede, da haben wir ja gerade einen Auszug rausgehört, einfach ja sehr assoziativ, sehr selbstironisch. Und Marcel Ophüls war einfach ein großartiger Entertainer. Und Ein roter Faden durch sein filmisches Schaffen war ja immer, dass er so historische Gewissheiten, in denen sich der Einzelne, in denen sich Gesellschaften eingerichtet haben, eben hinterfragen wollte. Das hieß aber auch für ihn, dass er sein eigenes Schaffen ständig hinterfragt hat. Dass er während der Rede auch immer neue Lesarten, neue Perspektiven aufgemacht hat. Also das war so wie lebendiger Geschichtsunterricht. Und später beim Abendessen saß er dann bei der Berlinale total tiefenentspannt und hat froh und fröhlich gegessen. Und ich habe mich immer gefragt, was für ein Film geht gerade durch seinen Kopf?
Ja, es sah ja aus, als würde er in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Max Ophüls treten. Also Spielfilmregisseur werden, große Kinogeschichten erzählen. Was hat ihn aber davon jetzt abgebracht? Und wie kam es dann, dass sich dieser Mann hingewendet hat zur dokumentarischen Form, zum historischen Recherchefilm?
Ja, tatsächlich hast du recht. Er war ja auch Regieassistent bei seinem Vater, bei John Huston. François Truffaut hat ihm geholfen, 1963 einen Spielfilm zu machen. Das war eine hinreißende Gaunerkomödie, Bananenschale. Und immerhin war da mit dabei Jeanne Marot, Gerd Fröbe, Jean-Paul Belmondo, also eine prominente Besetzung.
Allerdings.
Also er hätte wirklich das Zeug gehabt, Komödien und Liebesfilme zu drehen. Hätte er auch gerne gemacht. Aber er hat in Interviews immer wieder betont, dass seine Flucht- und Exilerfahrungen ihn doch sehr geprägt haben. Er war ja auch US-Soldat im Zweiten Weltkrieg in Japan. Das hat auch Einfluss genommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ihn einfach so gewundert, dass alles so weitergeht. Und deshalb hat er gedacht, ich muss jetzt anfangen, Dokumentarfilme zu machen. Aber die Unbekümmertheit hat er sich eigentlich beibehalten. Also wenn ich an Memory of Justice denke, da fährt er vorbei an Villen, wo Nazis drin wohnen in den 70er Jahren in Deutschland. Und da läuft auch auf einmal Fred Astaire. Normalerweise hörst du ja so tragende Klaviermusik. Und hier kommt eine ganz neue Tonart rein, eine neue Tonlage, aber die direkt fragt, warum sitzen die da alle in aller Gemütlichkeit? Was macht das? Also ein unorthodoxer, aber spannender Angang.
Wenn wir jetzt Dokumentarfilm mal so leichtfertig sagen, frage ich mich, ist das überhaupt das richtige Wort? Geht das vielleicht an seinem Stil vorbei? Er hatte ja eine sehr eigenwillige Arbeitsweise, die dann auch zu diesen mehrstündigen Dokumentarfilmwerken überhaupt geführt hat.
Ja, es war natürlich immer sehr persönlich, weil er viel mit im Bild drin war. Und er hat ja immer gesagt, ich will ehrlich sein, ich muss nicht neutral sein. Und das hat zu einer bestimmten Fragetechnik gehört. Und nehmen wir seinen ersten, sage ich jetzt mal, großen Erfolg, Das Haus nebenan, 1969, das war ja ein Film, der mit dem Mythos des französischen Widerstandes regelrecht aufgeräumt hat. Also er sitzt dann da und hört einfach erstmal zu. Es geht eben, ja, und dann kommt viel zum Vorschein, weil er auf einmal die Fakten hat, weil er nachhakt. Und dann kommt auf einmal ein tief verwurzelter Antisemitismus rüber. Es geht auch um Heldentum, aber es geht auch um Mitläufertum. Und was für Frankreich gerade besonders schockierend war, weil die heilige Résistance, das war ja eine Einheit, es gab ein kommunistisches Lager, es gab ein konservatives Lager, das findet er alles heraus und die haben sich wohl auch gegenseitig verraten. Das war damals eben der große Skandal und diese besondere Fragetechnik, dieses Lauernde, das hat er ja immer als Columbo-Technik bezeichnet. Also wir erinnern uns an Peter Falk mit dem Trenchcoat, das ist seine Reminiszenz.
Immer nachfragen vor allem. Gerade dieser Film, Das Haus nebenan, hat ja in Frankreich für große Aufregung gesorgt. Ophüls wurde als Nestbeschmutzer gesehen. Danach konnte er dort erstmal keine Filme realisieren. Bereits verabredete Projekte wurden ihm gestrichen. Aber der Regisseur hatte damals ganz andere Pläne.
Inzwischen waren mir doch auch Gedanken gekommen. Ja, Moment mal. Der Faschismus. Der Nationalsozialismus. Er ist zwar nach Frankreich importiert worden, mit den Folgen, die wir kennen, den dramatischen Folgen, aber es ist ja nun keine französische Erfindung. Es scheint doch ein bisschen woanders gelegen zu haben.
Und diese Gedankengänge von Marcel Offel zum Faschismus, die mündeten dann ja in Memory of Justice. Was macht diesen Film so außergewöhnlich?
Naja, es geht ja darum, dass dann in den 70er Jahren viele von den Nazis, die mal kurz verurteilt waren, jetzt ein gutes Leben führen. Und das wollte er hinterfragen. Und ihm war einfach immer besonders wichtig, dass er die Geschichte oder Historie jetzt nicht wie so handelsüblich mit Interviews, Archivaufnahmen belegt, sondern für ihn bestand oder besteht Geschichte aus Erinnerungen. Und Erinnerungen sind immer eine Fiktion. Und da will er reingehen und gucken, was diese Fiktion mit uns macht, wie sie entsteht, wie man in der Fiktion aber auch die Wahrheit finden konnte. Und das macht er genau in diesem Film, wo man einfach mitbekommt, diese Täter und Richter wissen gar nicht, was sie damals gemacht haben. Es gibt kein Unrechtsbewusstsein. Gleichzeitig fragt er aber auch die englischen und amerikanischen Alliierten, hättet ihr nicht auch mal eure eigenen Kriegsverbrechen aufarbeiten können? Also es ist auch wieder so ein sehr offenes Kunstwerk.
Und 1990 kehrte er nochmal zurück nach dem Fall der Mauer nach Deutschland und richtete die Kamera auf das, was er sah, nämlich den Mauerfall. Novembertage ist dann entstanden, bis heute ein Dokument wie kein anderes, oder?
Ja, es ist unglaublich. Geht ja mit Honecker, dem Entmachteten, einsam im Park los. Dazu ein Schlager, Weißen Rössel, liegt natürlich die Assoziation nahe, die DDR, ein Operettenstaat. Er redet mit Bürgern aus dem Osten, Westen, ist wieder ehrlich, sagt dann einmal, ich bin froh, dass mein Vater ins Westliche, nicht ins östliche Exil gegangen ist. Dann hören wir Liza Minnelli aus Kabarett in Berlin gedreht, Money, Money, Money. Und dann Bärbel Bohley, die sagt, die Menschen setzen jetzt Freiheit mit Geld gleich. Also das ist wieder so ein typischer, ja man muss sagen, Reigen, genauso wie sein Vater gearbeitet hat, ein deutscher Reigen.
Marcel Ophüls war ein hartnäckiger Beobachter der Geschichte und jemand, das können wir glaube ich zusammenfassen, der ihr nie das letzte Wort überließ. Diese großartigen Filme, die werden bleiben. Danke an Anke Lewig. Was passiert eigentlich hinter den Vitrinen eines Naturkundemuseums? Dort, wo keine Schulklassen stehen und auch wo uns die Audioguides eigentlich nicht mehr hinführen. Diese Fragen, die beantwortet der Dokumentarfilm Archiv der Zukunft und nimmt uns mit hinter die Kulissen eines der größten naturhistorischen Museen Europas, das Naturhistorische Museum in Wien.
Wow, toll.
Wunderbar.
Super.
Nach 200 Jahren Bestehen von der Sammlung oder über 200 Jahren wissen wir immer noch nicht, was wir eigentlich haben.
Wo und wann, welche Art von Wissen dann plötzlich gebraucht wird, das lässt sich nicht vorhersagen.
Und genau davon erzählt Archiv der Zukunft. Davon, wie wir als Gesellschaft Wissen bewahren, ordnen und deuten. Ein Film über das Sammeln und die Sehnsucht, das Leben auf der Erde und darüber hinaus zu verstehen. Ich habe mit dem Regisseur des Films, Jörg Burger, über diese stille, eindrucksvolle Hommage an die Wissenschaft gesprochen und wollte von ihm erst wissen, ob er denn selber gerne ins Naturhistorische Museum in Wien geht.
Ich bin sogar förderndes Mitglied seit vielen Jahren vom Museum. Ich war schon von meiner Kindheit an fasziniert von dem Haus. Und ich konnte durch Zufall entdecken, dass es nicht nur das Haus ist, das Museum, das man kennt, mit den Schauräumen, Schausälen, sondern dass dahinter eine gewaltige Wissenschaftsmaschine steht, die sich in erster Linie mit Grundlagenforschung beschäftigt, was mich so und so interessiert. Das Wissenschaft interessiert mich und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Menschen, die dahinter stehen, haben mich immer fasziniert, die etwas sozusagen an Dingen forschen, die nicht unmittelbar einen finanziellen oder attraktiven Output haben, sondern da geht es um Erkenntnisgewinnung.
Aber wie sieht das jetzt aus für Sie als Filmemacher, also auch jemand, der sehr visuell arbeitet? Man muss sich ja die Frage stellen, wie filme ich ein Museum? Und das sind ja im ersten Moment viele, viele unterschiedliche Arten von Tieren, unterschiedliche Arten von Steinen. Das ist ja im ersten Moment vielleicht etwas, was filmisch einen nicht direkt anspringt. Aber Sie schaffen so eine schöne Dynamik auch in Ihre Bilder.
Naja, mir hat eigentlich sozusagen die Institution, wie sie funktioniert, weniger interessiert, Budgetverhandlungen etc., sondern ich bin von dem Konzept ausgegangen, ich gehe von einer Abteilung in die nächste und frage einfach, was macht sie da gerade, was passiert da, was sind ihre Projekte. Und dadurch, dass ich relativ viel Zeit hatte durch die Pandemie, konnte ich gewisse Aktionen oder Projekte oder ja, so richtig abwarten. Also zum Beispiel der Löwe, das war immer sozusagen, das ist mein Wunsch, so ein großes, tolles Tier zu bekommen, was ein Zufall ist, und das hat wirklich dann auch funktioniert. Ich bin immer sozusagen mal durchs Haus flaniert und habe einfach die Abteilungen besucht und die Kommunikation gesucht und den Kontakt versucht aufrechtzuerhalten.
Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass viele mit Ihnen total gerne sprechen. Ich glaube, auch da war auch so ein Wunsch, da endlich auch mal zu erklären, was wir hier machen. Das ist ja auch eine Arbeit, die ja fast schon im Verborgenen stattfindet. Hatten Sie das auch das Gefühl, wenn Sie mit den Mitarbeitern dann gesprochen haben, dass da auch ein Wunsch nach Kommunikation ist? Oder mussten Sie da wirklich förmlich bitten, dass man Ihnen was sagt?
Na, ganz im Gegenteil. Es ist wirklich so, dass die Leute sehr open-minded sind, dass sie ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis haben und dass sie einfach das toll finden, wenn sich jemand für ihre Arbeit interessiert. Und gerade bei den ganz großen Forschungszentren, da ist es relativ leicht reinzukommen. Ich habe einen Film gemacht über die Unendlichkeit, Focus on Infinity. Da war bei den größten, da gibt es nur die größten Forschungsbereiche und Forschungsmaschinen der Welt. Und das war immer total offen und jeder war froh, dass man sich dafür interessiert, weil es kostet natürlich auch wahnsinnig viel Steuergelder und sie wollen das natürlich außen tragen und da sehr kommunikativ sein.
Aber das Interessante ist ja, dass man sofort mitgenommen wird. Ich war wirklich von dieser Übersetzungsleistung dieser Fachmenschen sehr begeistert. Also sie philosophieren nicht in ihren eigenen Floskeln, was man ja hätte auch, gibt ja auch durchaus solche Wissenschaftsinterviews, wo man dann sitzt, also so richtig verstanden habe ich es nicht. Aber hier ist das schon, was ein Museum letztendlich auch leisten muss, eine Übersetzungsleistung in quasi im Maschinenraum des Museums. Das hat mich schon sehr beeindruckt, Sie vielleicht auch?
Ja, das ist auch die Grundaufgabe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sozusagen forschen, die Sammlung betreuen und kommunizieren. Also diese Vermitteln. Das ist total wichtig. Das sind diese drei Säulen im Haus und darum sind die das eigentlich auch gewohnt und sie können vermitteln. Nicht jeder, aber die meisten sind da sehr kommunikativ und interessiert an der Vermittlung und Weitergabe des Wissens.
Aber man erfährt auch so erstaunliche Dinge, dass es dort Pensionisten und Rentner gibt, die dort mitarbeiten. Also es ist als auch ein sehr offenes, sagen wir mal, fast schon transparentes Haus irgendwie, nicht nur für Fachmenschen. Das ist ja, was ist das, auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, das Naturhistorische Museum?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt eine eigene Plattform für freie wissenschaftliche Mitarbeiter und das sind meistens Pensionisten und die einfach froh sind, als wichtige Tätigkeit zu vollbringen und ohne diese freiwilligen Mitarbeiter hätte das Museum ein Riesenproblem.
Weil die Facharbeitermangel.
Ja, und weil es so viel kleinteilige Dinge zu tun gibt, da gibt es zu wenig Wissenschaftler oder die Wissenschaftler haben andere Dinge zu tun, als wie da so Muscheln zu sortieren oder zu reparieren und zu kleben und so. Die machen das mit, die wissenschaftlichen Mitarbeiter machen das mit einem großen Enthusiasmus und zwei, dreimal in der Woche.
Es geht ja auch häufig raus. Das ist ja interessant. Wir sind ja gar nicht nur im Museum und in den Nebenräumen und in den Archiven letztendlich. Wir sehen auch, dass diese Mitarbeiter durchaus quasi in die Natur müssen. Also es ist ja gar nicht quasi das Ausstellen von etwas, was war, sondern ein Wahrnehmen von Natur, wie sie jetzt ist.
Ja, es gehört zur wissenschaftlichen Arbeit, dass man nicht nur die Bestände beforscht und auch nach außen geht und permanent wissenschaftlich tätig ist.
Jetzt ist auch im Film Thema die Restitutionsforschung. Da musste das Naturhistorische Museum vor allem an das Volk der Maori gewisse Dinge zurückgeben. Das sind Schädel in erster Linie. Wie wichtig war es Ihnen, dass auch dieser Teil letztendlich einer hochpolitischen Debatte in diesen Film reinkommt?
Das war ganz wichtig, weil das ist natürlich Thema. Es ist vielleicht im Naturhistorischen Museum nicht so dramatisch, weil wir haben keine Kolonialmacht. Das sind halt immer diese Dinge, die getauscht wurden und von Reisen mitgenommen wurden. Und der Großteil liegt aber im Weltmuseum heißt es jetzt. Und es gibt nur wenige Dinge, Objekte, die sich noch im Museum befinden. Und diese menschlichen Überreste waren natürlich total wichtig, weil auch die Anfrage von dort gekommen ist. Schon vor 50 Jahren. Also das ist eh schon ein langer Zeitraum gewesen.
Mir kam das so aufgeklärt vor, wie da auch drüber erzählt wird, als hätte es da nie Widerstände gegeben. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, weil die Debatte, wenn man sie dann medial verfolgt, ist ja eine, die relativ schnell aufgeladen ist. Und hier hatte das die Idee, dass wir das verfolgen werden und wir sind gut mit den Museen in Wellington unterwegs und so weiter.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt natürlich Objekte in anderen Museen, die werden zurückgehalten. Da gibt es immer irgendwie restauratorische Argumente, das ist zu heikel, das kann man nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, die Federkrone im Kunsthistorischen Museum, da gibt es, glaube ich, schon noch Probleme. Aber im Naturhistorischen hast du nie irgendwelche Diskussionen darüber gegeben, soll man das oder soll man das nicht, sondern das war völlig klar. Es ist ja nicht sozusagen ein zentraler Forschungsbereich im Haus. Da sind die eigenen Funde in Österreich, Hallstatt und so sind zentrale Forschungsaufgaben.
Sagt Regisseur Jörg Burger über seinen Dokumentarfilm Archiv der Zukunft, der zurzeit in den deutschen Kinos läuft. Wir bleiben noch thematisch zumindest in Österreich. Vor zwei Wochen haben wir ja darüber berichtet, dass die Filmszene in Österreich Angst davor hat, in der Sparrunde der neuen Regierung unter die Räder zu kommen. Und schon im April wurde die Filmförderung im ganzen Land eingefroren. Und trotzdem gab man sich ja noch optimistisch, dass mit dem neuen Kulturstaatsminister Andreas Babler von der SPÖ eine Lösung gefunden wird. Doch jetzt kam es zur krassen Kehrtwende. Zwei Drittel aller Kürzungen des Kulturbereichs sollen eben die Filmförderung Filmbranche treffen und vor allem den Kinofilm. Die Branche selbst spricht vom drohenden Aus eines international gefeierten Filmsystems. Christian Berndt hat Stimmen gesammelt.
Totengräber des österreichischen Films wird der neue Kulturminister Andreas Babler von der SPÖ in der Filmszene genannt. Die geplanten Kürzungen im Kulturbereich treffen vor allem das Kino. Auch das neue Projekt der international erfolgreichen Regisseurin Marie Kreuzer steht auf der Kippe.
Mein neues Projekt ist da durchaus betroffen, ist eigentlich sogar der klassische Kandidat, weil wir haben den Rest der Finanzierung bereits und es fehlt sozusagen genau dieser Teil, den diese ÖFI Plus Spitzenförderung normalerweise abdecken würde. Also das war sozusagen schon von Anfang an so kalkuliert und auch zu einer Zeit kalkuliert, dass es diese Förderung noch gab.
Das Fördermodell ÖFI Plus wurde 2023 eingeführt, um Kinoproduktionen in Österreich zu unterstützen, vor allem solche, die bereits weitgehend finanziert sind und im Land drehen. Es handelt sich um eine Standortförderung, die Jobs schaffen und internationale Produktionen anziehen soll. Nun soll ÖFI Plus, das vom Kulturministerium getragen wird, massiv gekürzt werden. Deutlich geringer fallen dagegen die Einschnitte bei der Förderung für Fernseh- und Streaming-Projekte aus dem Wirtschaftsressort aus. Die Schieflage ist offensichtlich. Der Kinofilm steht plötzlich im Zentrum der Kürzungen und damit eine der sichtbarsten Visitenkarten österreichischer Kultur.
Wenn das ausfällt, muss man halt schauen, kriegt man das in einem anderen Land, wie zum Beispiel in Deutschland. Das würde aber natürlich heißen, dass wir die Dreharbeiten wahrscheinlich zur Gänze nach Deutschland verlegen müssen, was wiederum genau das ist, was sozusagen der Ausfall dieser Förderung bewirken wird, nämlich dass die österreichische Filmwirtschaft geschwächt wird.
Dass bei der Kinoförderung am meisten gespart wird, so Kreuzer, werde zu einer Abwanderung von Filmschaffenden zu Streamern führen. Die österreichische Filmwelt schockiert besonders, dass von den geplanten Kürzungen im Kulturbereich 60% auf die Filmbranche entfallen. Der Filmproduzent und Obmann des österreichischen Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft, Alexander Dumreicher-Ivancanu, spricht von einem Kahlschlag, der das österreichische Fördererfolgsmodell zerstört.
Wir haben ja eine wirklich unglaublich erfolgreiche österreichische Kinowelt, die international auf Festivals einen Erfolg nach dem anderen einfährt. Allein, glaube ich, dieses Jahr 9 Filme in Berlin, so eben wieder die Premiere eines österreichischen Films in Cannes. Viele Preise, extrem hohe internationale Aufmerksamkeit. Also der österreichische Kinofilm hat eine weltweite Reputation.
Zwar war der österreichische Film schon vor der Einführung von ÖFI Plus erfolgreich, aber das Modell sei auch eine notwendige finanzielle Anpassung gewesen, weil es eine hohe Abwanderung österreichischer Filmschaffender gab. Und ÖFI Plus habe zwar so die Kritik ausländischer Produktionen angezogen, aber nicht den heimischen Film gestärkt.
Deshalb hat das Österreichische Filminstitut Ende letzten Jahres eine Änderung der Richtlinien beschlossen. Also für die Projekte 2025 ist das nämlich eine zu hohe Auslastung durch internationale Filme oder um es konkreter zu machen, insbesondere durch Filmprojekte, die aus Deutschland nach Österreich gekommen sind. Das ist eigentlich schon gelöst.
Auch weil die nationale Filmförderung seit über 10 Jahren nicht an die Inflation angepasst worden war. Dass Kulturminister Andreas Babler jetzt auf die geplante Investitionspflicht für Streamingdienste verweist, wie sie auch in Deutschland kommen soll, überzeugt Dumreicher-Ivancanu nicht.
Wir sprechen hier von mindestens 2 Jahren, bis das umgesetzt werden kann. Das heißt, das ist eine langfristige, sehr sinnvolle Perspektive und da treffen wir uns jetzt wieder mit Kulturminister Babler. Aber wenn sie dann greift, werden in der Zwischenzeit so viele Strukturen zerschlagen worden sein, dass es darum geht, dass man eine Lösung für diese 2 Jahre dazwischen findet, die jetzt auf uns zukommen.
Einen offenen Brief aus der Filmbranche an den Kulturminister hat auch der Kabarettist, Schauspieler und Filmemacher Josef Hader unterschrieben, auch wenn seine bisherigen Filme nicht von ÖFI Plus gefördert worden waren.
Ja, weil ich Teil dieser Kulturszene bin und die Solidarität in der Kulturszene ganz was Wichtiges ist. Das betrifft ja nicht nur die Filmszene, sondern auch die Theaterszene, wo ganz massiv gekürzt wird in Österreich derzeit im Off-Theater-Bereich, also in allem, was nicht repräsentabel ist für den Staat oder für das Bundesland. Und unangenehm vielleicht auch von den Themen her, da gibt es massive Kürzungen in Bundesländern, wo die FPÖ mit den Konservativen eine Mehrheit hat.
Tatsächlich trifft es den Theaterbereich bei weitem nicht so hart wie den Film. Und sollten die Kürzungen tatsächlich kommen und Deutschland seine Förderlandschaft nach österreichischem Vorbild umbauen, könnte das auch eine neue Produktionsabwanderung auslösen. Nur eben diesmal in die andere Richtung, zurück nach Deutschland. In den letzten Jahren war es ja oft umgekehrt, da kamen viele Produktionen aus Deutschland nach Österreich.
Ja, es ist ganz lustig, weil die letzten Jahre war es durch ÖFI Plus, wo das ganz, ganz viele deutsche Produktionen hier gedreht haben. Und jetzt ist es irgendwie wieder so eine komische Umkehrung. Also mein Mann hat gerade letztes Jahr eine Serie gedreht hier in Wien, die zur Gänze in Berlin spielt. Ja, das ist so absurd gewesen.
Deshalb gibt es aus der Branche immer wieder Vorschläge, so Dumreicher-Ivancanu, zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland die Förderungen zu koordinieren. Aber dafür müsste Deutschland erstmal die eigenen Länderförderungen koordinieren und alleine das ist schon eine Mammutaufgabe.
Christian Bernd sammelte Eindrücke aus der österreichischen Filmszene nach den angekündigten Kürzungen der Regierung. 7 Frauen, ein gedeckter Tisch und jeden Tag die Angst, dass dieses Essen ihr letztes ist. So beginnt Silvius Soldinis Spielfilm Die Vorkosterinnen.
Nehmen Sie Platz.
Nicht so schüchtern, sonst wird's kalt.
Und Sie würde ich bitten, sitzen zu bleiben. Aufstehen ist nicht gestattet.
Warum?
In einer Stunde können wir sicher sein, dass das Essen nicht vergiftet ist.
Wie vergiftet?
Deshalb wurden Sie ausgewählt. Junge und gesunde deutsche Frauen.
Nee, das Erbrechen ist Ihnen nicht gestattet.
Die Vorkosterinnen erzählt von 7 jungen Frauen, die 1943 in der Wolfschanze für Hitler Essen testen müssen. Eine Geschichte zwischen Fakt und Fiktion mit einer verstörenden Liebesgeschichte zwischen der jungen Rosa, gespielt von Elisa Schlott, und einem SS-Offizier, gespielt von Max Riemelt. Und mit ihm habe ich vor der Sendung mit ein paar technischen Problemen telefoniert und wollte wissen, wie geht man als Schauspieler damit um, wenn man eine fiktive Figur spielt, die sich aber in einem historisch realen Setting bewegt, wenn ein Film irgendwo zwischen der dokumentarischen Wahrheit und der erzählerischen Freiheit balanciert.
Also ich denke mal, dass die meisten Filme auf Fiktion beziehungsweise also einer Dramaturgie basieren, die damit zu tun hat, dass man halt nicht alle Fakten kennt, aber auch natürlich eine Geschichte funktionieren lassen muss. Und dementsprechend, also es ist immer etwas mehr dazu gedichtet oder etwas weggenommen oder halt karikaturesk erzählt, damit man halt durch die Überspitzung halt irgendwie die Eindeutigkeit gewinnt. Und also ich denke, das ist bei den meisten Geschichten so. Und deswegen, also es ist auch immer wichtig, ja, seine eigene Erzählung beziehungsweise seine eigene Herangehensweise, seine Figur zu finden. Also ich habe jetzt nicht viele Figuren gespielt, die tatsächlich gelebt haben, also vielleicht den Bernd Rosemeyer, aber da sind halt auch immer Spekulationen, wie die halt so wirklich waren oder gesprochen haben. Also es gibt zwar Interviewaufnahmen und so. Ich bin jetzt kein großer Fan von Imitation einer Figur, sondern versuche immer, denen was Eigenes zu geben, was sie dann für mich auch ein bisschen lebendiger werden lässt. Also weil ich kann halt nicht in die Köpfe der anderen reingucken, geschweige denn sie gut imitieren. Und die müssen halt in der Geschichte funktionieren.
Gibt es denn als deutscher Schauspieler einen Moment, dass man zögert, wenn man jetzt so ein Angebot bekommt, eine Nazi-Uniform zu tragen, einen SS-Kommandanten zu spielen?
Also ich wäge immer ab, halt vor allen Dingen, mit wem ich das mache, also wer die Geschichte erzählt. Und in diesem Fall war es so, dass ich zum Casting gegangen bin. Also es war mir nicht klar, dass ich die Rolle spiele und wir uns in diesem Prozess halt kennengelernt haben, also der Regisseur und ich. Und ich schnell gemerkt habe, dass der, ja, so ein sehr sanfter und vor allen Dingen der genauer Beobachter ist, der, wie gesagt, jetzt nicht so ein Abziehbild oder so ein Klischee eines Nazis zeichnen will, sondern eher ein Menschen, der so gefangen ist in diesem System, beziehungsweise auch nicht, ja, also weiß, warum er bestimmte Sachen macht, also unbewusst halt auch ist oder ja, also Opfer seiner selbst oder des Systems halt auch ist teilweise. Und es war mir halt sehr wichtig, also dass ich halt nicht das Böse spiele, sondern jemand, der alles in sich trägt und durch seine Karriere beziehungsweise seine traumatischen Erlebnisse dadurch halt gezeichnet, eine gewisse Art und Weise halt so zu so diesem Sadist wird oder so. Hm.
Ja. Der Film erlaubt ihm ja eine Liebesgeschichte mit einer dieser Vorkosterinnen, mit Rosa. Hm. Wie haben Sie denn diese Beziehung gesehen? Treffen sich da zwei, die sich irgendwie nicht verstanden fühlen, die fliehen wollen, die irgendwie am falschen Ort sich befinden?
Ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger natürlich auch eine Zweckgemeinschaft. Also so, wie gesagt, der Mensch hat halt Grundbedürfnisse und die sind halt auch in solchen Extremsituationen nicht einfach nur weg, sondern kommen halt auf eine gewisse Art und Weise heraus. Und ja, ich finde diesen Kontrast halt extrem spannend. Also die Ambivalenz, also die wir Menschen in uns tragen. Wir wissen, was gut und was richtig ist oder haben eine Geschichte von Moral uns selbst beigebracht, die wiederum dazu beiträgt, dass wir uns orientieren können. Aber dann gibt es halt Momente, wo das halt alles wegfällt und wo halt Instinkt und Intuition halt und die Sexualität vor allen Dingen auch durchkommen. Und ja, das spricht halt auch für den Menschen beziehungsweise gegen diese Ideologie. Und gibt halt viele, viele Punkte, die manchmal bei so Erzählungen vergessen werden. Also wo die Geschichte dann so an der Oberfläche bleibt, weil der Mensch halt versucht, alles zu rationalisieren beziehungsweise einfache Antworten auf komplexe Fragen zu finden. Und ich finde dann extrem spannend, wenn man dann halt versucht, von mehreren Seiten zu beleuchten beziehungsweise mehrere Perspektiven einzunehmen.
Der Film ist ja eine italienisch-belgisch-schweizer Koproduktion mit einem deutschen Ensemble. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Regisseur Silvio Soldini?
Ja, also menschlich ist der also total offen, interessiert, genauer Beobachter und lässt sich auch viel Zeit beim Nachdenken. Und das ist für mich immer so ein Indiz dafür, dass ja ich ihm vertrauen kann und mich geborgen fühle, weil er ja nach dem Richtigen sucht und erst zufrieden ist, wenn er es hat. Und sprachlich ist es natürlich nicht einfach, wenn er auch nicht so gut Englisch spricht und das unsere Verbindung quasi ist, um halt ins Detail zu gehen. Aber ja, also er vertraut mir da auch, also mit meiner Auffassung, mit meinen Ideen, die habe ich dann auch einbringen dürfen und deswegen hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also man muss sich natürlich erstmal einspielen und sich aneinander gewöhnen, aber ja, das war eine gute Teamarbeit und war auch alte Schule. Also die Italiener haben dann nochmal, also ich glaube, so eine andere Herangehensweise. Also dass Regie und Kamera halt das letzte Wort haben, weil es halt wie früher halt irgendwie so eine andere Hierarchie vielleicht noch gibt. Während wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr, also ich will nicht sagen auf Augenhöhe, sondern halt, also dass viele Leute mitreden, also vielleicht sogar Produzenten oder Redakteure oder und dort sind wirklich die Künstler und Kreativen halt ganz weit oben und treffen die Entscheidung. Manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann halt darauf warten muss, was die dann halt entscheiden. Und wenn die halt für alle Departments Entscheidungen treffen müssen, dann ist es halt, dann dauert manchmal ein bisschen länger.
Sie haben in Ihrer Karriere ja schon so unterschiedliche Figuren gespielt. Väter, Polizisten, jetzt den SS-Kommandanten. Wie ist das? Wonach suchen Sie eigentlich Ihre Rollen aus? Gibt es so eine Art Kompass, nach dem Sie sich richten?
Ja, ich habe so einen inneren Kompass. Also das sind unterschiedliche Aspekte, die mich interessieren. Also natürlich, mit dem ich arbeite, wie gesagt. Und dann natürlich auch der Stoff selber. Also ob es für mich darin etwas Relevantes gibt, was ich vielleicht auch noch nicht so gespielt oder erzählt habe. Und manchmal ist es auch ganz banal, einfach ein Ort, wo man dreht oder Mitspieler, ich weiß es nicht. Also das ist so ein Gefühl irgendwie, was ich habe beim Lesen. Also wenn ich dann wirklich reingezogen werde und das nicht mehr weglegen möchte, dann ist ganz klar ein Indiz dafür, dass es spannend ist. Aber ein gutes Buch heißt noch lange nicht, dass es dann auch ein guter Film wird. Also wie gesagt, da gibt es mehrere Faktoren und wenn man sich dann beim Casting-Prozess quasi kennenlernt und merkt irgendwie, das könnte funktionieren, dann möchte ich das unbedingt machen. Aber genau, da will ich auch also nicht zu sagen, davon ausgehen, dass alles so kommt, wie ich mir das vorstelle, weil da muss man immer flexibel bleiben. Also teilweise ist es auch so, dass man wenig Geld hat, um Sachen zu realisieren und merkt im Prozess erst, dass es, sich schön liest, aber schwer umsetzbar ist.
Aber gibt es dann Themen und Figuren, die Sie dann meiden oder wo Sie sagen, das dann lieber nicht nochmal?
Ja, also wenn zu einfach ist oder wenn es einfach nur irgendwie eine Funktion gibt oder also ich finde, dass gute Unterhaltung beziehungsweise der Eskapismus halt auch legitim ist, aber es ist halt nicht das, was mir Spaß macht oder also was mein Anspruch genügt. Also ich mag schon lieber Problematiken, die für mich eine bestimmte Relevanz haben und dementsprechend auch wiederum Menschen inspirieren und helfen können. Also nicht als moralischen Zeigefinger, sondern eher so als Angebot, also wie gute Kunst halt, die eher Fragen stellt und die nicht beantwortet.
Max Riemelt war am Telefon und sprach mit mir über seine Rolle im italienischen Spielfilm Die Vorkosterinnen. Der Film läuft seit Donnerstag in unseren Kinos. Die Filmbranche, das ist kein einfacher Ort, vor allem nicht für Frauen über 30. Je älter, umso unsichtbarer, könnte man sagen. Das hat auch das US-amerikanische Gina Davis-Institut untersucht, denn laut Statistik ist nur ein Viertel der Figuren in Hollywood-Filmen überhaupt über 50 und davon sind die meisten Männer. In Europa ist das nur geringfügig anders und deshalb geht eine neue Schweizer Serie ganz selbstbewusst einen anderen Weg. Cher heißt diese Serie und erzählt von einer Frau Ende 50 und wird genau dafür auf Serienfestivals weltweit gefeiert. Doch fast hätte es dieses Projekt gar nicht gegeben. Natürlich wegen des Alters der Hauptfigur. Simone Schlosser berichtet.
Ein roter Handschuh, ein alter Wohnwagen, drumherum Berge und Schnee. Mit diesen Bildern beginnt die Serie Cher. Cher geschrieben mit einem Dollarzeichen. Denn von Geld handelt auch die Geschichte. Eine Frau, Lena, erbt ein Unternehmen. Zumindest einen Teil davon. Es ist ein Rohstoffhandel. Dubiose Geschäfte, schlechte Bezahlung. Aber sie möchte das ändern.
If I sell my share, nothing will change. How much is it?
Just about 37 million.
Der Plan ist simpel. Treuhand statt Kapitalismus. Niemand soll ausgebeutet werden, sondern teilhaben am Gewinn. Wären da nur nicht die anderen Anteilseigner. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, stilsicher gefilmt. International gibt es viel Lob und Preise. Dabei hätte es die Serie fast nicht gegeben.
Es ist wahnsinnig schwierig, irgendwas zu produzieren. Und da gibt es halt gewisse Punkte, die machen es noch schwieriger. Und eine Hauptrolle von einer Frau über 50 gehört zu diesen Punkten.
Es ist das alte Problem der Branche, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Deutsche Malisa-Stiftung etwa hat gezeigt, nicht mal ein Drittel der Figuren über 50 sind Frauen. Katja Meyer, fehlen diese Geschichten.
Wenn ich mit meiner Familie was schaue, schaue ich immer, okay, wo sind meine Kinder, wo ist mein Mann, wo sind die anderen? Und dann finde ich mich so selten.
Und wenn ältere Frauen mal auftauchen, dann sind sie entweder krank oder dement oder sie sehen 20 Jahre jünger aus. Delia Meyer ist Schauspielerin, bekannt aus dem Schweizer Tatort und sie führt bei Cher Regie.
Also ich kriege ja Drehbücher, seit ich 50 bin, für Frauen, die 65 sind. Weil die müssen ja auch 15 Jahre jünger sein und knackig sein. Das ist verrückt, ab 50 kriegt man Rollen zwischen 60 und 70.
Die Serie Cher setzt dem etwas entgegen. Hier ist die Hauptfigur Ende 50, in einem ähnlichen Alter wie Katja Meyer. Sie hat eine Figur geschrieben, wie sie sie selber gerne sehen würde.
Von den Recherchen her, die ich gemacht habe, haben mich diese Frauen sehr interessiert oder inspiriert, die mit ihrem Geld selber verdient oder geerbt anders umgegangen sind oder anders umgehen, als was man ja jetzt gerade auch sieht, was reiche Männer machen, jetzt in den USA vor allem. Und mir war ihre Haltung aus ihrer Generation, das war mir sehr wichtig.
Im Gespräch mit Produzenten wurde ihre Geschichte gelobt. Aber dann kam die Frage, ob sie die Figur nicht 20 Jahre jünger machen könne. Konnte sie nicht. Wollte sie nicht. Also hat sie die Produktion selbst in die Hand genommen.
Das ist ja das Tolle jetzt an unserer Lebensphase. Wir machen jetzt einfach, wir warten nicht mehr drauf, dass jemand im Raum ist, der noch besser weiß als wir, was man so lange gerade als Frau immer das Gefühl hat. Sondern nee, wir wissen einfach, es weiß es niemand besser.
Katja Meyer hat eine eigene Firma gegründet und eine Pilotfolge produziert. Die kann im Internet gestreamt werden. Aktuell touren sie von einem Festival zum nächsten. Im kommenden Jahr wollen sie den Rest der ersten Staffel drehen. Und weil sie schon mal dabei waren, haben sie sich auch direkt ein paar Regeln gegeben. Dazu gehören gleiche Bezahlung, nachhaltige Dreharbeiten und ein dezidiert weiblicher Blick. Die Hauptfigur etwa spielt jetzt die österreichische Schauspielerin Viktoria Trautmannsdorf. Und die ist genauso alt wie die Figur, die sie spielt.
Prepared for this day for such a long time. Of course I'm ready.
Dass wir Geschichten für Frauen 50 plus machen, klar, das ist für meine Produktionsfirma ein großes Thema, aber schlussendlich sind wir zusammen und wir reden über Inhalte, über Themen, über Rohstoffhandel, über Bergbau, über Philanthropie. Das ist so wie das, was man auf dem Bildschirm sieht. Das ist auch hinter der Kamera so. Wir sind am Machen und das ist nicht unser Hauptthema im Leben, das Altern.
Und am Ende geht es auch nicht darum, mit dem Finger auf die Filmindustrie zu zeigen. Denn die Probleme sind überall ähnlich. Aber in keiner anderen Branche sind die Mittel so wirkmächtig wie bei Filmen und Serien. Ganz nach dem Motto, you have to see it to be it.
Die Geschichten gibt's, daran hapert es nicht. Es gibt so viele Frauen, die tolle Geschichten schreiben, mit wirklich coolen Figuren eben nicht immer wieder das Gleiche in beige oder rot. Und das ist eigentlich mein Ziel, nicht nur Cher und weitere Geschichten von uns, sondern auch Geschichten von anderen Frauen, die wir dann irgendwie schauen können und wir uns wieder inspirieren können an diesen Geschichten.
Cher heißt das Schweizer Serienprojekt gegen das Unsichtbarwerden älterer Frauen im Film, vorgestellt von Simone Schlosser. Und das war's vom Filmmagazin für diesen Samstag. Alle Beiträge und auch die komplette Sendung finden Sie wie immer in der DLF Audiothek App.